Und im Weinbau hat es auch schon immer Korrektur gegeben. Es gibt immer Ausweitung der Flächen und dann wieder Rückgang der Flächen und dann wieder Ausweitung der Flächen. Und das nicht erst seit 10, 20 oder 30 Jahren, sondern schon viel, viel länger.
Es gibt viele Winzerinnen und Winzer, die das nicht, dieses Narrativ nicht bemühen und die, wenn du sie fragst, wie es ihnen geht, einfach erzählen, dass es eh gut rennt, obwohl alle natürlich den wirtschaftlichen Druck spüren und den spürst du ja nicht nur in der Weinbranche.
Für Österreich und für Deutschland ist es eigentlich ganz schwer möglich, ein qualitativ halbwegs hochwertiges Produkt zu liefern, das in irgendeiner Form sinnvoll kostendeckend ist für unter 10 Euro.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute zu Gast bei zwei ganz lieben Leuten vom Podcast Wein für Wein, Katie und Michael. Danke, dass ich bei euch sein darf.
Schön, naja, dass du sicher. Da bist. Schön, dass du da bist, ja.
Wir haben ein gemeinsames Thema und deswegen habe ich euch auch gefragt, ob wir das gemeinsam besprechen, weil ich glaube, es passt ganz gut an die Satz Profis für das Thema Wein, warum ich da bin. Es kommt mir seit einigen Wochen oder Monaten schon fast unter eine Diskussion, die irgendwie sehr wild an Fahrt aufnimmt, nämlich das Thema der Wein. Der Weinbau ist gefährdet, weltweit, aber speziell in Europa. Man rodet hektarweise Weingärten, weil man nichts mehr verkauft. Die Winzerinnen bleiben sitzen auf ihren Produkten. Die Keller sind voll, die Lagerbestände sind voll. Ich habe jetzt gehört auch von Winzern aus Österreich, die etablierten Weinmessen, da fährt keiner mehr hin, weil es ist gar nicht mehr aus. Also es ist alles im Argen, man hat das Gefühl, Weinbau ist quasi Geschichte. Und ich möchte gerne mit einer Frage beginnen zu einem ganz komischen Narrativ, das man da unterkommt. Wir werden dann genug Zeit haben, dass wir alles dazu diskutieren. Ich höre immer wieder, Schuld an dieser Entwicklung ist, dass die WHO in ihrem Führungsgremium, also die Weltgesundheitsorganisation, in ihrem Führungsgremium nur mehr mit Leuten besetzt ist, die nicht aus Ländern kommen, wo es Weinbau gibt. Das muss man mal sacken lassen. Und das wäre dafür verantwortlich, dass die jetzt gegen Alkoholkonsum, Entschuldigung, sprechen. Was sagt ihr dazu?
Also dieses Narrativ ist uns natürlich auch schon mehrfach unterkommen. Beim ersten Mal haben wir gedacht, das ist ein Schmäh. Das ist jetzt nicht ernst gemeint.
Nein, man kann es das ja eigentlich nicht.
Dann hörst du das immer wieder und denkst da, oh shit, das ist wirklich was, was anscheinend verbreitet wird und was Leute ganz ernsthaft glauben. Ich weiß aber nicht, ob jemals irgendwer googelt hat, wer da tatsächlich in den Gremien sitzt.
Offensichtlich
nicht. Und
wie
das ausgeschaut hat vor 20 Jahren, weil es waren schon immer Leute aus der ganzen Welt da drinnen, sowohl aus Weinbauländern als auch aus Nicht-Weinbauländern. Also diese Verteilung hat sich nicht geändert. Ich weiß nicht, wie die Leute auf die Idee kommen, dass die WHO jetzt beschlossen hat, Wein ist böse. Weil das ist ja das Kernnarrativ.
Ja.
Die WHO hat jetzt beschlossen, Wein ist böse und Alkohol ist böse. Und das war vorher nicht so und jetzt ist es so. Und dementsprechend müssen sie das niederrahmen. Und ich finde es faszinierend, dass das ernsthaft geglaubt wird.
Und mit welcher, Michael, mit welcher Überzeugungskraft man da diese Geschichte auch fortspinnt? Weil, was du sagst, Katie, die Herkunftsländer einer solchen Organisation müssen doch komplett egal sein, oder? Für die Themen. Und es ist die Weltgesundheitsorganisation.
So ist es.
Das ist sowieso schon mal ein Schwachsinn. Es geht ja dieses Narrativ, finde ich, nochmal weiter dann. Also ich kenne das aus zwei Richtungen von Winzerinnen und Winzern. Einerseits dieses WHO-Thema. Das Gleiche gibt es im Endeffekt Service-Narrativ, nur anderer Hintergrund mit dem Thema, dass es eine große Verschwörung der Presse ist und der Medien ist quasi. Dass sie die Medien jetzt quasi verschwören gegen den Weinkonsum und deswegen alles schlecht schreiben und deswegen den Wein verteufeln, was im Endeffekt genauso ein Schwachsinn ist. Natürlich ist medial jedes Thema, das da ist, wie Weinkonsum geht zurück und das wissen wir, also der geht ja auch statistisch zurück. Natürlich wird das medial aufgenommen und dann aufgebauscht, wie jedes andere Thema auch. Ist es dann medial teilweise ein bisschen übertrieben dargestellt? Mit Sicherheit, aber bei welchem Thema ist das nicht so?
Mhm. Und ich glaube, ich meine, was würde mich interessieren, wie das jetzt, ich finde, dass auch in der Diskussion die eigentlichen Probleme damit total zugedeckt werden, weil es ist so eine emotional gekränkte, hysterische Verschwörungssache.
Absolut.
Ich habe jetzt auch irgendwo in der Recherche gelesen von irgendwelchen Templern aus Amerika.
Ah, schön.
Und der Soba-Bewegung dort, die ähnlich mittlerweile als Schimpfwort genommen wird wie die Woke-Bewegung,
ja, ja,
oder wie pflanzenbasierte Ernährung versus Fleischkonsum. geht immer um Kränkung, kommt mir vor. Und diese Templer-Irgendwas-Organisation wäre der Ausgangspunkt dafür, dass man diese Erzählung so verbreitet, um zu sagen, sozusagen, wir müssen alle aufhören, Alkohol zu trinken. Und man deckt ein bisschen zu. Das Thema ist ja, dass man sagt, möglicherweise konsumieren wir insgesamt zu viel Alkohol. Also es sollte überlegter sein. Mhm. Es hat gesundheitliche Folgen. Man sollte sich mehr auf Qualität konzentrieren, weil wie bei auch bei Fleisch, ist eine Parallele, wenn ich mehr auf Qualität schaue, wird der Konsum automatisch weniger, aber das, was ich konsumiere, wird besser. Das muss doch eigentlich im Interesse auch der Winzerinnen und Winzer sein, oder?
Na, vor allem
wahrscheinlich nicht aller, ne?
Nicht aller, ja. Aber vor allem der Winzer, die qualitativ hochwertigen Wein machen, ja. Die müssen eigentlich sagen, ja, das stört mich. Also wir wissen, es ist wirtschaftlich schwierig.
Yes.
Für alle Winzerinnen und Winzer, und das jammern alle herum. Aber ich glaube, es ist, wie du richtig sagst, das kaschiert ganz viel, dass ich da jetzt so eine wunderschöne Verschwörungserzählung hernehme und das da drüber stülpe. Dann muss ich mir nicht überlegen, warum ich gerade vielleicht in einer Situation bin, die schwieriger ist, was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, was die gesamtkulturellen Rahmenbedingungen auch sind, sprich, es wird weniger Wein auch konsumiert, es gibt weniger Interesse in jungen Zielgruppen. Ja, da muss ich mir ja überlegen, was hat das alles, woher kommt das alles? Und
stimmt.
Nicht einfach sagen, ja, wir sind jetzt das Opfer. Und das ist, mein Gefühl ist immer, es ist, die ganze Weinbranche hat sich in diese Opferrolle verliebt, dass wir jetzt einfach sagen, ja passt, es ist eh alles gegen uns, wir können auf keinen Fall was dafür. Es liegt sicher nicht daran, dass wir als Weinbauern, Weinbauerinnen in einer ganz großen Zahl meiner Meinung nach komplett ignoriert haben, dass man irgendwie auch kommunizieren muss, damit man ein Produkt verkauft, weil das ist von selbst gegangen. Und sobald das irgendwie auch nur einen leichten Däpscher kriegt, sind wir als Opfer.
Das stimmt, das ist ein interessanter Punkt. Eigentlich ist es gefährlich, weil also erstens muss ich sagen, ich glaube, es gibt sehr viele, die, oder mir kommen auch viele im Gespräch und ich vermute euch auch, die ganz anders agieren, die sagen, es ist auch sozusagen nicht so im Argen und natürlich
richtig.
Ist es wirtschaftlich schwierig, aber wir schaffen auch das, also eher die aktiven, dynamischen, schauen wir uns vielleicht ein bisschen später noch an, was die dann auch als Lösungen haben.
Mhm.
Wir haben in der Vorbesprechung schon gesprochen über Traubensaft und Verschü, also wie kann ich denn auch andere Zielgruppen abholen, also die gibt's auch, aber dieses Zurückziehen auf das gekränkte Erzählen von irgendwelchen komischen Geschichten, nimmt man ja jede Kraft oder ich versäume viel Zeit dafür, dass ich mir Lösungen überlege eigentlich,
ja,
oder?
Logisch, ja.
Es ist halt leichter. Es war immer schon leichter, gegen irgendwas zu wettern, das ich ja nicht ändern kann, weil die Bösen da oben, was auch immer das für ein Thema ist, können ja irgendwas tun, was, wo ich nicht einmal ran kann. Und es ist natürlich leichter für mich zu glauben, ich kann da jetzt gar nichts dagegen tun, ich bin arm, also ist es jetzt einfach so. Es hilft einer das natürlich nicht. Natürlich hilft er das überhaupt gar nichts. Und natürlich gab es andere Lösungsansätze und andere Lösungswege. Ich finde es nur immer schwierig, wie der Michi vorher gesagt hat, wenn das halt auch im Qualitätsweinbau, also im Weinbau, den wir alle lieben und den wir alle unterstützen, dann genauso erzählt wird und vielleicht darüber hinwegsehen wird, dass das eine Chance sein kann, da jetzt zu überlegen, wie es weitergehen kann. Sinnvoll.
Absolut. Und vielleicht, wenn wir schon bei dem Thema sind, ich habe unlängst mit einem deutschen Winzer gesprochen und der hat mir selbst, also der hat auch diese WHO-Geschichte erzählt, aber er hat selbst gleichzeitig mir erzählt, dass die Mosel als Weinbaugebiet in einem sehr kurzen Zeitraum, ich glaube es waren 10, 15 Jahre, auf 10-fache Anbaufläche erhöht hat. Also wirklich das 10-fache ausgepflanzt hat von der Ausgangslage. Und jetzt ist die Mosel kein Riesenweinbaugebiet und sogar die haben so, sind so explosionsartig gewachsen und wahrscheinlich kann man das, vielleicht habt ihr Zahlen, ich weiß es nicht, global gesehen haben sie die Weinbauflächen ja irrsinnig erweitert in den letzten Jahrzehnten. Ich meine, das ist begrenzt, es geht nicht ohne Grenzen, aber es ist trotzdem gewachsen. Jetzt hört man, dass viel gerodet wird. Habt ihr da irgendwie eine Einordnung, beziehungsweise weiß man, welche Länder da speziell betroffen sind? Oder ist es nicht auch vielleicht ein Wiederanpassen an die Nachfrage, so bitter das ist, aber vielleicht hat man einfach sehr lange Jahrzehnte hinter sich, wo das halt sehr, sehr überproportional gestiegen ist, die Nachfrage, oder?
Absolut. Also gefühlt wird halt immer reinbuttert, wenn es geht, ne? Also wenn du das Gefühl hast, okay, passt, da ist jetzt eine Wachstumschance, da ist jetzt eine Möglichkeit, dann wird das so lange ausgereizt, bis es gar nicht mehr geht und dann halt darüber hinaus im Normalfall auch nochmal. Und dann gibt es immer Korrektur. Und im Weinbau hat es auch schon immer Korrektur gegeben. Es gibt immer Ausweitung der Flächen und dann wieder Rückgang der Flächen und dann wieder Ausweitung der Flächen. Und das nicht erst seit 10, 20 oder 30 Jahren, sondern schon viel, viel länger. Es hat immer mit unterschiedlichen Faktoren zu tun natürlich. Jetzt aktuell sieht man, einerseits ist das Thema Klimawandel natürlich ein ganz, ganz Essentielles, auch für das Thema, wo sind die Flächen, wie verteilt sie das und wie wird sie das auch in Zukunft verteilen? Und andererseits natürlich auch das Thema globale Nachfrage und europäische Nachfrage. Zwar zu Österreich und zu Deutschland aber tatsächlich nicht, aber wir haben vor kurzem erst wieder, oder ich habe vor kurzem erst wieder einen Artikel gesehen zu 2024 und den Rodungen in Frankreich, die ja sehr, sehr plakativ auch in den Medien breittreten worden sind. Und 2024 haben wir eine Rodung von 27.500 Hektar in Frankreich. Und das spürst halt, ne? Aber dann ist immer die nächste Frage, was sind das für Flächen?
Genau, was ist für denn gerodet
ganz
worden?
Genau, was ist gerodet worden, für welchen Gebrauch ist das vorher eingesetzt worden? Und im Normalfall sind das halt eher Flächen, die ohnehin nicht spannend waren, die ohnehin vielleicht in der Bewirtschaftung nicht ganz die sinnvollsten sind für qualitativen Wein. Natürlich kommt auch einiges weg an den sehr, sehr wertvollen Flächen, die sehr schwierig zu bewirtschaften sind. Aber von diesen Rodungen in Frankreich 2024, soweit ich das zumindest mitgekriegt habe, war es auch viel von der Fläche, die einfach überschüssig war, für ein Bordeaux. Bordeaux ist einfach aktuell halt einfach zusammengestaucht worden. Und das hat auch mit dem Klimawandel zu tun, unter anderem.
Ja. Das heißt, man könnte ein bisschen, wenn man sich die Mühe macht, ein bisschen tiefer reinzuschauen, und da braucht man gar nicht so sehr graben offensichtlich, würde man herausfinden, dass es mannigfaltig Ursachen gibt für die, sagen wir mal, für das Rumpeln gerade in der Weinbranche, irgendwie so mühsam und schmerzhaft das für viele Betriebe ist. Ich verstehe ja die Sorge und die Ängste, aber ich glaube, man tut ja nichts Gutes, wenn man die Szenarien so überdramatisiert, weil die Leute nur Angst kriegen in Wirklichkeit und möglicherweise gar nicht mehr kaufen oder ich weiß es nicht, das kann auch nach hinten losgehen, oder? Also wäre es nicht schlauer oder was glaubst du, Michael, was kann die Weinbranche tun, was müsste man denn tun, dass man sagt, wie kann man denn die Konsumentinnen auf seine Seite ziehen, quasi in der Sache?
Ja, ich glaube, generell einmal aus dieser Opferrolle rauszugehen, ist einmal der erste ganz wichtige Schritt, wie du vorher auch schon angesprochen hast, es gibt viele Winzerinnen und Winzer, die das nicht, dieses Narrativ nicht bemühen und die, wenn du sie fragst, wie es einer geht, einfach erzählen, dass es eh gut rennt, obwohl alle natürlich den wirtschaftlichen Druck spüren und den spürst du ja nicht nur in der Weinbranche. Der ist ja überall da. Und die sagen halt, ja gut, ich spüre den wirtschaftlichen Druck, aber gleichzeitig bin ich da und dort gewachsen. Also aus meiner Sicht geht es halt darum, wie kann ich neue Zielgruppen erreichen, die ich vielleicht jetzt nicht mehr erreiche, wie kann ich meine Zielgruppen auch wirklich speziell erreichen, wie kann ich mit denen wirklich auch sprechen, wie kann ich mit denen kommunizieren und nicht mir einfach nur drauf verlassen, was glaube ich eine Zeit lang halt ganz gut gegangen ist, wenn ich ein halbwegs gutes Produkt und ich sage bewusst halbwegs, weil ich will gar nicht auf die absolute Top-Top-Top-Spitze raus, sondern auf halbwegs qualitativ hochwertiges Produkt, dann verkauft sich das eh von selber, weil wir sind ja Weinbauern, so das Narrativ in vielen Fällen und wir sind halt keine Marketing-Leute. Und dafür glaube ich, muss man halt ein bisschen sehen, dass wir da in einer zu globalisierten Welt leben mittlerweile, dass das halt nicht mehr so leicht geht. Mhm. Weil wenn ich als Endkonsument mir Wein bestellen kann von der ganzen Welt, in quasi ohne irgendwie jetzt damit der Wimper zucken zu müssen oder ohne irgendwie riesige Versandkosten zu zahlen, das ist eh ein Problem, da können wir eh drüber diskutieren. Aber es ist halt einmal Fakt. Und dann muss ich mir halt überlegen, wie kann ich da nicht nur gegen meinen Nachbarn bestehen und sagen, ja passt, ich mache halt ein bisschen ein besseres Produkt, sondern muss ich mir halt überlegen, was ist das Gesamtding, was ich da verkaufe? Wie kann ich da wirklich nachhaltig eine Wertschöpfungskette schaffen, die funktioniert? Wie kann ich mit Händlern zusammenarbeiten? Wie kann ich auch direkt mit meinen Endkonsumentinnen und Konsumenten irgendwie in Kontakt kommen? Wie kann ich kommunizieren wirklich, also es braucht eine Kommunikationsstrategie, man muss sich Gedanken machen, wie schaut die Flaschen aus heutzutage, es ist nicht mehr einfach nur, passt, ich mache ein super Produkt und mache nichts mehr rundum.
Es ist wahrscheinlich fast pervers, aber gerade der Weinbau ist in der Landwirtschaft, finde ich, ja eh der Bereich, der in den letzten Jahrzehnten am besten von allen geschafft hat, dass die Konsumentinnen total Interesse haben für die Urproduktion, für was passiert vor dem Konsum. Jeder geht lesen, jeder kennt irgendeine Winzerin, jeder ist schon mal in einem Weingarten gestanden. Die Leute haben noch wenig Ahnung, dass das ganze Jahr was zu tun ist, aber zumindest interessieren sie sich für die landwirtschaftliche Arbeit und auch meines Erachtens durch einen Generationenwechsel, die Jungen da sehr viel selbstbewusster vermarkten. Also dieser Zweig der Landwirtschaft, finde ich, tut sich ja offensichtlich eh viel leichter, diesen Genuss und ein Verständnis für Aufwände und so weiter zu schaffen. Aber wie du sagst, so in der Mittelklasse scheint mir auch, dass da teilweise noch viel zu wenig selbstbewusst das Produkt ein bisschen vertrieben wird. Ich beschäftige mich mit der Diskussion, dass du für Verkostungen, wenn du Höfe besuchst, sehr viele trauen sich nichts verlangen für eine Verkostung.
Richtig, ja, genau.
Sagen, na, wenn du dann was kaufst, quasi ist das eh enthalten. Aber wenn ich gebe mein ganzes Geld für Essen und Trinken aus, aber, und ich verkoste für Weine, aber nicht immer schmeckt mir der Wein, den ich verkoste. Und das hat gar nichts mit der Qualität zu tun, sondern nicht mein Geschmack. Aber ich kaufe dann aus schlechtem Gewissen, weil sie der oder die so viel Zeit genommen hat, immer einen Wein, weil ich nicht möchte, dass sie das umsonst richtig arbeiten für mich. Und ich fände es viel sauberer. Das trauen sie die Hochqualitativen, oder das machen die hochqualitativen Betriebe, zum Teil zumindest,
zum Teil,
auch die
sagen,
nicht
ja,
alle. Aber wo ich sage, es kostet zwischen 30 und 36 Euro und du kannst quasi nicht 3, 5 Weine, keine Ahnung, ausprobieren. Aber das kostet und dafür habe ich keine Verpflichtung, dass ich dann was kaufe, wenn ich nicht kaufen möchte, oder?
Ja.
Wie seht ihr das?
Das ist ein Thema, das haben wir vor nicht allzu langer Zeit auch mit einem Winzerpaar diskutiert und das ist auch was ich so irre finde, wenn du über die Grenzen von Österreich und Deutschland hinausschaust, ist es ganz, ganz normal, dass du irgendwo zu einem Weingut hinfährst für eine Verkostung. Du hast die Zeit von diesen Personen in Anspruch genommen, du kannst die Produkte durchprobieren, du hast möglicherweise sogar eine kleine Führung dabei und du zahlst was dafür und das ist das Normalste auf der Welt. Und dann, wenn der das taugt hat, kannst du eh Weine kaufen. Ich finde es ganz, ganz irre, dass in Österreich von der Konsumentin, vom Konsumenten vorausgesetzt wird, der muss sie jetzt eh Zeit nehmen für mich. Und das ist gefühlt zu wenig wert dann.
Überhaupt
gefühlt ist die
wert.
Wertigkeit nicht vorhanden.
Richtig.
Und das ist sehr, sehr schade eigentlich.
Woher soll sie kommen? Woher soll eine Wertschätzung kommen?
Genau.
Wenn ich mich, meine Zeit, mein Produkt verschenke vor lauter Angst, dass der sonst nichts kauft bei mir, oder? Das ist ja die Logik dahinter
richtig
eigentlich. Und ist das möglicherweise mit der Teil davon, dass man sagt, man hat ein bisschen verabsäumt, obwohl sozusagen die Aufmerksamkeit für Wein und das Geschichtenerzählen in dem Bereich eh viel stärker ist als überall anders, aber da ein bisschen verabsäumt, so eine solide Basiswertschätzung aufzubauen für die Arbeit, die dahinter steckt. Weil was diskutiert man auch Weinpreise? Ich meine, jetzt mittlerweile ziehen manche ein bisschen an. Es ist wahrscheinlich noch immer nicht wirklich abgedeckt, was der Aufwand ist.
Ja.
Ich war vor ein paar Jahren mit einer Freundin an der Mosel-Weinreise. Wir waren bei biodynamischen Betrieben. Und ich meine, die haben ja extreme Steilflächen. Ich würde dort nicht einen Rebstock ernten wollen, weil das so steil ist, dass man Angst kriegt auf diesem Schiefer. Und biodynamische Betriebe mit wenig Ertrag, mit viel Aufwand, die verlangen dort Preise, was bei uns ein konventioneller kostet. Also das Gefüge ist furchtbar. Und die haben auf Nachfrage gesagt, wenn sie 10 Cent mehr für die Flasche verlangen, ist der Kunde weg.
Deutschland ist ganz irre, was das angeht. Also Deutschland ist einfach von der Preisstruktur bei qualitativ hochwertigen Produkten ganz, ganz, ganz irre. Und es gibt mittlerweile eine Bewegung in dieser Szene, weil die jüngste Generation, die jetzt aktuell ans Ruder kommt, beziehungsweise am Ruder ist seit den letzten paar Jahren, sieht, einfach in der Kostenrechnung sieht, das geht sich jetzt nicht mehr aus, wenn man so weiter dann, das funktioniert einfach nicht mehr. Aber davor ist gefühlt auf Biegen und Brechen versucht worden, jetzt den bestmöglichen, günstigsten Deal, auch wenn das selber dem Unternehmen wehtut. Und am Schluss ist ein Weingut ein Unternehmen. Man muss es einfach gesagt
es
haben.
Es sollte ein Unternehmen sein.
In der Theorie zumindest. Auch wenn das extrem wehtut. Also das ist ganz, ganz irre. Und in Österreich sind wir relativ ähnlich. In Österreich sind wir auch Spormaster ohne Ende. Und dann uns teilweise gefühlt sehr hart dabei, für qualitativ hochwertiges, das ordentliche Geld zu zahlen. Also gefühlt tut es am Österreicher so weh, wenn er da jetzt statt die, was weiß ich, 19,90 Euro mit die 23 oder 24 für einen richtig guten Wein zahlt oder die 35 statt die 30 und so weiter. Wenn wir dann über diese 30, 35 Euro hinauskommen, sind wir eh schon bei den Schmerzbefreiten. Das ist dann schon gefühlt ein bisschen wurscht.
Ja.
Aber alles in dieser Spanne zwischen die 10 und die 30 Euro, wo wir uns dann wirklich im Qualitätsweinbereich bewegen können, da ist gefühlt jeder Cent wichtig. Und gerade wenn wir jetzt uns auch anschauen, also die Winzerinnen und Winzer haben ja nicht nur das Problem des Absatzes, der jetzt offensichtlich nicht ganz optimal ist die letzten paar Jahre und einfach im Sinken ist auch. Also es wird einfach ein bisschen weniger Wein getrunken. Ich glaube, wir haben uns da ein bisschen Zahlen ausgesucht, 2023 auf 24, also dieses Jahr, jeweils von Juli bis Juli, sind 26 Liter Wein pro Kopf in Österreich getrunken worden. Das sind um 0,7 Liter, also um ungefähr Flaschen weniger pro Person als im Jahr davor. Das spürt man schon. Das ist schon ein ordentlicher Einbruch natürlich. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, wieso ist das so, woher kommt das und so weiter. Aber du hast nicht nur diesen Punkt, also dass einfach generell weniger konsumiert wird, sondern du hast natürlich auch Preissteigerungen, du hast Inflation und so weiter. Also du hast auf beiden Seiten wirtschaftlich einfach mehrere Faktoren, die schmerzen. Und wenn du dann nicht traust, dass du mit dem Preis hochgehst, weil du Angst hast, dass du nur mehr Kunden verlierst, dann bist du einfach in einem Radl und da verstehe ich schon, dass du anfängst, dir zu überlegen, woher kommt das und wieso bin ich jetzt so arm.
Absolut. Also wir sind auf der Suche nach Ursachen, das kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube, wir täten alle gut daran, also vor allem die Erzeugerinnen selbst, dass man die wirklichen Ursachen rausfindet, weil nur dann kann ich ja tatsächlich versuchen, irgendwas anders oder zu beeinflussen, dort, wo ich beeinflussen kann, wenn ich so Scheinkämpfe führe. Ich habe vor einem Jahr oder so mit einem Freund gesprochen, der zwei Verdiener in der Familie, zwei Gutverdiener, also da geht es nicht darum, dass man sich nicht leisten könnte, gutes Geld für Essen und Trinken auszugeben, ist ihnen auch beiden wichtig. Und der hat mir damals schon gesagt, das hat mich zum Nachdenken angeregt, wenn er mit seiner Frau essen geht, dann gehen sie essen, aber sie trinken dort Wasser und die Flasche Wein macht er sich zu Hause auf, weil ihn so dermaßen irritiert, wie die Preissteigerungen bei den Getränken in der Gastro. Also sozusagen die Aufschläge oder das Wachstum der Preise bei den Getränken, wo halt die Marge größer ist, ins Uferlose geht. Ich zitiere jetzt frei, er hat es nicht ganz so formuliert. Aber es hat mir zu denken gegeben, weil da geht es nicht darum, es kann sich jemand nicht leisten, aber man ist sozusagen beim Vermittler, das ist ja nicht der Erzeuger, sondern dann in der Gastro noch jemand dazwischen. Auch die haben Preissteigerungen, auch die müssen irgendwie schauen, dass sie die Kosten in den Griff kriegen. Aber möglicherweise ist auch das mit einer der Hebel, der da gerade greift, dass man sagt, man verliert die Frequenz an Weintrinkern oder man steigt eine Kategorie runter von der Qualität, weil die Preise explodieren. Und solange ich im Supermarkt um 3 Euro eine Flasche Wein kriege aus Österreich, der immer noch ein Qualitätswein ist und sozusagen als österreichischer Qualitätswein verkauft wird, und sagt, das schmeckt immer noch jemandem offensichtlich. Muss man sich fragen, wie kann ich es den Leuten dann noch erklären, dass ich eine Flasche Wein um 3 Euro oder um, sagen wir mal, 56 Euro kriege? Wie kann das gehen für ein Produkt, wo die Leute nicht verstehen, was der Unterschied ist?
Das ist generell ein großes Thema.
Ja, wir haben diese Weinpreisdiskussion ja schon mal geführt und haben uns da mehrere Kalkulationsmechanismen angeschaut. Und für Österreich und für Deutschland ist es eigentlich ganz schwer möglich, ein qualitativ halbwegs hochwertiges Produkt zu liefern, das in irgendeiner Form sinnvoll kostendeckend ist für unter 10 Euro. Es ist einfach so. Also, es war einmal unter 8 Euro, mittlerweile sind wir bei unter 10 Euro.
Wenn du da handwerklich
dran arbeitest. Wenn du in irgendeiner Form ganz genau handwerklich arbeitest.
Also nicht mit dem Vollernter durchfährst und alles
automatisiert.
Wenn
du mit dem Vollernter durchfährst,
das alles in einem... Wir reden nicht von Industriewein.
Genau. Wenn es handwerklicher Wein ist, dann geht es unter 10 Euro schwer. Genau. Das Problem ist, wir propagieren halt trotzdem auch, und das ist, glaube ich, auch ein Faktor wieder in dem Ganzen. Wir propagieren halt Wein als, das ist dieses Naturprodukt, da gibt's keine Unterschiede und ob der jetzt 2 Euro kostet oder 50 Euro, ist dasselbe. Und das, glaube ich, ist schon ein Faktor, der natürlich den handwerklich arbeitenden Winzerinnen und Winzern ein bisschen zum Verhängnis wird, dass das in der Generalisierung oder eine lange Zeit einfach in der gesamten Kommunikation drüber gestülpt worden ist, dass wir gesagt haben, passt, unser Wein ist qualitativ hochwertig. Damit hat man österreichischen Wein gepusht, das ist grundsätzlich ja auch richtig. Aber man hat
sehr halt erfolgreich gepusht.
Richtig, aber man hat das halt überall drüber gestülpt und hat gesagt, das ist wurscht, Hauptsache viel österreichischer Wein steht da in die Regale, ob der jetzt da 3 Euro und wirklich komplett industriell hergestellt worden ist oder 40 Euro von irgendwem, der was halt da handwerklich unzählige Stunden, Arbeitsstunden da reinsteckt, ist wurscht. Und das ist natürlich eine Schwierigkeit, das außerzuarbeiten als einzelner Winzer, Winzerin ist natürlich eine Challenge, aber ich glaube, das muss man machen.
Und es ist ja gleichzeitig für uns Konsumentinnen auch, du brauchst ja eigentlich ein Lexikon mittlerweile, wenn du Wein kaufen möchtest. Urschwer. Du hast ein Weingesetz, das unverständlich ist, allerdings gerade überarbeitet wird, mal schauen, was da rauskommt.
Ja.
Das ja auch nicht mehr die Realität der Weinqualitäten abbildet in Österreich, weil das hat sehr viel getan. Also dann kann man die Vielfalt in Österreich an von ganz klassischen, konventionellen bis bio, biodynamisch und Freestyle. Wir haben überall tolle Weine in Wirklichkeit oder zumindest sozusagen überall Qualitäten und halt auch die Einstiegsgeschichte. Und als Gegentrend, glaube ich, zu dem, was du gerade beschrieben hast, mit dem wir Österreich sozusagen als Ganzes, als Qualität zu verkaufen, finde ich, hat man dann auch wiederum überbordend reagiert. Wir haben, weiß ich nicht, 14 oder 15 DRC-Regionen. Jede hat andere Regeln, jede hat andere Qualitätsstandards. Es ist so kleinteilig mittlerweile. Ich habe es gelernt für die Weinakademie und ich habe das nicht gemerkt. Du brauchst ein Lexikon, um Wein zu kaufen, sicher in Österreich. Also sicher im Sinn von, ich weiß, was das ist. Wie kann das gelingen? Weil ich glaube, dass das teilweise auch sozusagen der Nachfrage nicht gut tut. Weil die Leute dann vielleicht wieder über den Preis entscheiden, wenn sie gar nicht verstehen, wonach sie sich sonst orientieren sollen.
Ich würde da kurz eine Gegenfrage stellen, und zwar, Was glaubst du, also das ist ein bisschen rhetorisch jetzt, aber was glaubst, welche Zielgruppe das am meisten abschreckt? Die, was sich gar nicht damit auskennt, die, was da jung nachkommt, und dann soll ich die irgendwie verstehen, was für ein Wein relevant ist oder was Qualität ist, ne? Ja. Also, deswegen, ich bin hundertprozentig bei dir, ne? Du hast ein komplettes Labyrinth an irgendwelche Regulatorien, an irgendwelche Entscheidungen, die sind null transparent, warum ein Wein das hat und warum ein Wein dann Qualitätswein ist und der andere nicht. Ganz, ganz schwierig, Riesenthema. Aber es ist schräg aus meiner Sicht, vor allem die Zielgruppe ab, die sich mit dem Produkt noch nicht beschäftigt hat. Mhm. Weil wir drei sitzen jetzt da und sagen, ja passt, wir haben irgendwie lustig Weinakademie gemacht, wir haben den Scheiß auswendig gelernt und sonst was. Ist eh geil, aber wenn du jetzt da mit 17, 18, 19, 20 daherkommst und da anschaust, was willst du jetzt machen und du willst eine gute Flasche Wein aufmachen, wo jetzt die Winzerinnen und Winzer ja alle davon träumen, dass auch die jungen Leute sagen, bah, das ist... Wein ist halt eine Emotion und da ist ein Getränk, wo so viel drinnen ist und so viel drinnen steckt. Und dann sagen die, ja, pff, interessiert mich nicht mehr und nicht gar nicht, ich trinke keinen Alkohol mehr, klar, gibt's auch. Aber auch, warum soll ich jetzt da irgendwie qualitativ hochwertigen Wein kaufen oder überhaupt mir über Qualitätsthemen überlegen, wenn das null verständlich ist?
Ein schöner Aufleger für meine abschließende Frage. Katie, wir haben es vorhin auch schon ein bisschen andiskutiert. Eines der Narrative ist ja auch, die Jungen trinken alle keinen Alkohol mehr und das wirft man ihnen vor, anstatt dass sie die Leute freuen, dass die nicht tschechern bis zum Umfallen. Die Jungen trinken keinen Alkohol mehr und Wein sowieso nicht und das ist also sozusagen alles im Argen. Wie siehst du das? Ist das tatsächlich, kann man es überhaupt sagen, die Jungen trinken keinen Wein mehr? Ich mag immer so Verallgemeinerungen nicht. Mhm. Und wenn ja, womit denkst du, hängt das zusammen, dieser reduzierte Alkoholkonsum? Und jetzt zum Narrativ, was man auch momentan viel liest und hört, man könnte ja gar nicht gesellig sein ohne ein Glasl Wein. Mir ist, es ähnlich wie dir gegangen, wie ich das zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, was ist denn das für eine absurde Behauptung und auch sehr gefährlich, aber es ist sehr österreichisch, zu sagen, Spaß haben kann man nur, wenn man sich betrinkt. Mhm. Wie siehst du das? Trinken die Jungen weniger Wein? Wenn ja, warum? Und findest du wirklich, man kann keinen Spaß haben ohne ein Glasl Wein?
Also wer mich kennt, der weiß ganz genau, dass ich sehr gerne mal einfach kein Glasl Wein trinke. Man muss mich manchmal zwingen zum Glasl Wein. Ich finde es halt irre, dass man im Weinmarketing sich nicht denkt, wie kann man das spannend machen vielleicht wieder und stattdessen schon wirklich auf dieses Aggressive, wie bringen wir die Jungen jetzt zum Alkohol, geht. Ich meine, dass einem da nicht einfach...
Erschreckend, oder?
Ja, ganz genau, dass einem das nicht schreckt. Und ich habe das vor kurzem erst, deswegen ist das in meinem Hirn nicht so intensiv da. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehört zum Thema Weinabsatz und Weinmarkt und so weiter, ein bisschen in Vorbereitung auf unsere Folgen da. Und da ist ernsthaft die Frage gestellt worden, wie man jetzt gefälligst die 19-Jährigen zum Alkohol kriegen. Und so ganz, ganz...
Denkt da niemand
nein,
nach,
ich weiß,
bevor er sowas laut sagt.
Es ist absolut, aber ja, offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, ob es in irgendeiner Form gut gemeint war. Ich glaube, es wird einfach nicht überlegt. Ich glaube, es wird einfach nicht hinterfragt. Ich glaube, es wird einfach nur die Frage gestellt, ui, der Weinmarkt, unser Weinmarkt, unser Wein, der geht ein. Wie können wir jetzt da die Jungen auch wieder dazu holen? Und nicht auf eine positive Art und Weise, sondern auf dieses Brechstange. Es wird tatsächlich in der jüngeren Zielgruppe, also unter 35, einfach weniger Alkohol konsumiert. Es wird auch weniger Wein konsumiert. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viel weniger Wein versus wie viel weniger Alkohol das ist, aber es wird einfach generell weniger konsumiert. Es gibt da, ich glaube, eine Umfrage von der ÖWM jetzt zwischen 2024 und 2025 zu genau dieser jungen Zielgruppe. Also wer sich dafür interessiert, das findet man auf der ÖWM-Webseite. Und da kommt ganz klar hervor, es wird einfach ein bisschen weniger getrunken. Also gerade jene, die jetzt irgendwie sagen, sie trinken einmal in der Woche was, das ist, ich glaube, um 10% weniger, als es vor 25 Jahren war ungefähr. Also es wird einfach generell weniger konsumiert. Aber ist das was Schlechtes? Nein, ist es absolut nicht. Also ich finde es einfach generell schrecklich, dass man ein Narrativ hat, in dessen Kern steht, wir müssen jetzt die Jungen wieder zum Alkohol zwingen. Was sinnvoll ist, meiner Meinung nach, ist, die Tür zu öffnen für Interesse an spannenden Weinen, an spannenden Produzentinnen und Produzenten. Und dieses Türöffnen ist nicht leicht, das ist mir voll und ganz bewusst. Und dass das vielleicht für jüngere Winzerinnen und Winzer, die auf einer Augenhöhe stehen, mit denen die vielleicht jetzt an Konsumentinnen und Konsumenten nachkommen, leichter ist als für vielleicht ältere, alteingesessene Familienbetriebe, wo vielleicht irgendwer Mitte 50, Mitte 60 da jetzt noch am Ruder steht und sagt, ich weiß nicht, wie ich an die Jungen rankommen soll. Eh klar, schwierig natürlich. Du hast natürlich die Themen, Wein an sich ist eine relativ geschlossene Gesellschaft. Dieser gerade hochqualitativer Wein, da ranzukommen, da reinzukommen, das hat sich auch für mich eigentlich, bevor ich wirklich über einen Freund da reingekommen bin in das ganze Thema, als gar nicht so jetzt irgendwie spannend angefühlt, weil ich das Gefühl gehabt habe, da komme ich sowieso nicht rein. Das ist gar nicht für mich.
Okay.
Das ist gar nicht für mich gemeint, das ist gar nicht für mich gedacht.
Mhm. So weit
das
weg.
Ist alte weiße Männer-Thema und so weiter. Ne? Also das hat sich natürlich, seitdem ich Richtung Wein gegangen bin, auch ein bisschen geändert. Aber das war für mich damals, wie ich nach Wien gezogen bin mit 18, 19 und ich komme aus Oberösterreich, ich habe davor überhaupt nichts mit Wein am Hut gehabt, gar nichts. Davor, also das, wie ich da gekommen bin, habe ich mir gedacht, das ist wahrscheinlich kein Thema für mich. Okay, das ist jetzt einfach nicht meins. Und dann bin ich eben reingekommen über Freund und gefühlt, alle, die ich kenne, die wirklich tief in diesem Weinthema drinnen sind, sind reingekommen über irgendwen, der sich an die Hand genommen hat und gesagt hat, hörst, das ist alles gar nicht so unentspannt, das ist alles gar nicht so streng, sondern koste mal was und wenn dir das taugt, dann cool und wenn nicht, dann nicht, gar kein Problem. Aber ja, es ist natürlich eine mega Problematik, wenn man sich da jetzt überlegt, wie kann man auf Biegen und Brechen die Kinder, ich will gar nicht sagen, die Jugendlichen, die Kinder zum Wein bringen.
Das ist irre. Ein bisschen so, ja.
Das darf einfach nicht der Gedanke sein, bitte.
Na, und vor allem, ich glaube, man vermischt einfach zwei Punkte. Das eine ist, die Diskussion und Empfehlung geht ja vor allem, glaube ich, darum, übermäßigen oder missbräuchlichen Konsum von Alkohol zu reduzieren, wegzubringen, aus ganz vielen Gründen. Jeder von denen ist wichtig und richtig. Versus sozusagen, ein Glas Wein wird mir jetzt verboten. Das stimmt ja einfach überhaupt nicht. Ja. Diese Diskussion ist frei erfunden. Und vielleicht noch abschließend, Michael, wie siehst du das jetzt gerade in Richtung der Jungen? Mir ist heuer aufgefallen im Herbst, so während der Lesezeit, dass sehr viele Winzerinnen, die das bisher nicht gemacht haben, jetzt Verschü lesen, also nicht reife Trauben ernten und einen nicht alkoholischen Saft machen, der so ein bisschen zwischen Essig und Saft ist vom Geschmack. Wahnsinnig, finde ich, trinkig und angenehm und eine feine alkoholfreie Alternative. Also es gibt ja eigentlich offensichtlich eher Produkte auch für die, die weniger oder keinen Wein trinken wollen, oder?
Ja, sicher. Wir haben ja das Grundprodukt, von dem wir alle reden und mit dem alle arbeiten, die Trauben. Haben wir ja alle und wir reden immer von hochqualitativen Trauben im Weingarten und dann muss das aber unbedingt eine alkoholische Gärung machen, weil sonst ist nichts wert. Also da frage ich mich halt immer in dieser Erzählung, dass das nur Alkohol sein darf. Warum geht's dann darum, dass das Grundprodukt, wo ich da rede über Terroir und über den Boden und was das alles damit macht und über verschiedene Rebsorten und da geht's eigentlich die ganze Zeit um eine kleine Beere, um eine kleine Traube und da will ich eigentlich das Beste rausholen, das soll konzentriert sein, das soll perfekt und punktreif sein. Und dann muss es aber alkoholische Gärung machen, damit es diese Wertigkeit behält. Und gleichzeitig sagen wir dann Leute oder Winzerinnen und Winzer, es geht um den pursten Ausdruck dieser einzelnen Beere am Stock quasi, den ich in die Flasche bringen will.
Genau, der purste Ausdruck des Bodens. Und wir wissen mittlerweile, der purste Ausdruck des Bodens, das geht genauso mit richtig geilen Säften.
Na,
das
sicher.
Haben wir 1:1 jetzt schon so verkosten können. Das ist ein Wahnsinn. Deswegen, dieses Grundargument zählt nicht.
Ja, und ich glaube auch, dieses Produkt ist da.
Ja.
Man muss sich natürlich darauf einlassen und ich verstehe grundsätzlich diesen Grundgedanken eines Weinbauers, einer Winzerin, eines Winzers, dass er sagt, ich möchte mich auf ein Produkt fokussieren und das ist bei mir Wein. Fair enough. Aber man darf nicht ausschließen, dass es da ein Zusatzprodukt gibt, das ich genauso behandeln kann, das ich genauso hochqualitativ entwickeln kann, das eben eine Zielgruppe vielleicht abholt, die offensichtlich gerade weniger Interesse an Alkohol hat. Und damit habe ich ja die Alternative da.
Ja.
Und dann gibt es natürlich noch ein Riesenspielfeld, über das man auch noch diskutieren kann oder überlegen kann als Winzerin oder Winzer. Ich habe halt diesen Zugang zur Natur. Ich arbeite die ganze Zeit mit Produkten aus der Natur. Ganz viele Winzerinnen und Winzer, die hochqualitativ arbeiten, die haben geile Gärten, die haben geile Sträucher, die haben geile Obstbäume in den Weingärten stehen, weil Biodiversität und so weiter und so fort.
Permakulturen mittlerweile.
Ja, warum das nicht auch nutzen? Dann, du musst ja nicht einen Traubensaft machen, wenn du sagst, okay, das ist mir jetzt zu basic, dass ich einfach sage, passt, ich mache einen Traubensaft, weil das ist dann vielleicht in einer Kategorie, wo schwer ist, das teurer zu verkaufen, was auch immer. Aber dann mache ich halt einen Kräutertee-Saft mit Traubensaft gemischt oder mit Verschü dazu.
Ja.
Also es gibt, das ist ja variantenreich ohne Ende. Und das kann ich genauso aufziehen wie Wein.
Und es ist jetzt natürlich klar, dass das alles extra Arbeit bedeutet. Kommunikation ausweiten und verstärken und vielleicht ein bisschen ändern oder einmal starten. Das ist viel Aufwand, das ist viel Arbeit, das ist Zeit. Man muss erst, wenn man das noch nie gemacht hat, vorher erst einmal finden, bevor man das überhaupt machen kann. Oder umbauen, bevor man das überhaupt machen kann. Genauso das Thema andere Produkte. Natürlich ist das Zeit, natürlich ist das anstrengend. Aber das Ding ist halt, wenn man wirklich Lösungsansätze sucht, dann muss man wahrscheinlich bei den Sachen auch rein. Am Schluss geht's nicht anders.
Und es ist ja eine ständige Veränderung, das war ja eigentlich immer schon, oder? Es ist ja so, dass Weinbau immer gleich geblieben ist oder Landwirtschaft insgesamt.
Nein.
Es war ja immer Veränderung und Entwicklung unterworfen. Und gerade in Österreich sind wir es ja gewohnt, große Disruptionen auszuhalten. Der Weinskandal war ja die größte Erschütterung, die man sich vorstellen kann. Und was ist daraus geworden? So schmerzhaft der Bruch war, aber was ist daraus geworden? Man weiß es nicht, wären wir ohne den heute auch dort? Das wird man nicht rausfinden. Aber möglicherweise hat uns der schon wachgerüttelt, dass wir auf Qualität setzen und nicht auf Masse setzen. Damals schon eigentlich, oder?
Sicher. Und wenn du nach Deutschland schaust, jeder deutsche Winzer, jede deutsche Winzerin wird da sagen, naja, den Weinskandal, das war halt für euch am Schluss, wenn man es heute betrachtet, ein Riesenvorteil.
So ist es.
Weil es halt einfach alles zusammengehört hat. Und auf ein Argument von am Anfang möchte ich nochmal zurückkommen, nämlich auf dieses, du musst heute auch ein Unternehmen sein als Winzerin, Winzer. Weil das ist genau das, was du jetzt gesagt hast, Katie. So. Am Schluss, natürlich ist es schwierig, aber es ist halt vielleicht heute nicht mehr so, dass ich einfach sage, ich kann mich nur mehr auf diesen weinbaulichen Aspekt konzentrieren. Kann ich, aber dann muss ich halt ganz, ganz speziell in einer ganz, ganz kleinen Nische arbeiten und mir da meine Kundinnen und Kunden suchen.
Und auch da muss ich Betriebswirtin sein, ehrlicherweise.
Ja, genau. Auch da muss ich Betriebswirtin sein, aber da kann ich es mir vielleicht eher leisten, dass ich mit meinen zwei Händen mehr Arbeit mache, als wie man jemals wer zahlt.
Ja.
Okay. Aber wenn ich das ein bisschen ausweiten will und einen größeren Betrieb aufbauen will, dann muss ich auch ein gewisses unternehmerisches Denken mitbringen. Und die Veränderung, das ist ganz klar da. Wir reden immer in die Geschichten so lustig drüber, dass das irgendwann gemischt Betriebe waren und dann haben sie sich fokussiert nur auf Weinbau. Da haben wir ja schon die Lösung.
Ja,
das so war früher auch eine andere Betriebsform. Da ist das nämlich auch nicht gegangen, dass ich gesagt habe, ja, ich habe da jetzt ein bisschen Wein und ich kann nur von dem leben. Und was haben die Leute gemacht? Die haben auch nicht gesagt, ja, die WHO ist schuld.
Weißt gar nicht. Vielleicht haben sie es gesagt.
Fair. Stimmt.
Ich hatte es schon wieder verdrängt, die WHO-Sache. Aber wir wollen ja positiv enden. Ganz zum Schluss ein Ausblick von euch beiden, ganz kurz. Trinkt man in 10 Jahren noch Wein?
Ja.
Hundertprozentig.
Eindeutig, auf jeden Fall.
Klar.
Ich danke euch beiden für eure Zeit. Danke.
Vielen Dank.
Danke, es war herrlich.